Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu. Nicht lange nach der Regierungszeit des großen weisen Königs Salomo wurde das Königreich Israel in zwei Teile gespalten. Die israelitischen Stämme Juda und Benjamin bildeten das Südreich Juda, die übrigen 10 Stämme das Nordreich Israel. In der letzten Sendung ging es vor allem um das, was sich zuletzt im Südreich abgespielt hat. Die Mutter des getöteten Königs Ahasja brachte sich selbst auf den Thron, indem sie die Söhne Ahasjas, also ihre eigenen Enkel, umbringen ließ. Doch ein Enkel entwischte ihr. Der kleine Joasch wurde von seiner Tante in Sicherheit gebracht und mit gerade einmal 7 Jahren zum König gesalbt. Auf diese Weise konnte die ursprüngliche und rechtmäßige Erbfolge in der Linie König Davids wiederhergestellt werden. Vom Südreich Juda geht unser Blick nun zum Nordreich Israel. Dort hatte zuletzt Jehu, eigentlich ein Hauptmann von König Joram, die Macht an sich gerissen. Positiv zu bewerten ist, dass er dem Baalskult im Nordreich ein Ende bereitet hat. Ansonsten lautet das biblische Urteil über ihn, er hielt nicht das Gesetz des Herrn, des Gottes Israel. Im Laufe dieser Sendung werden wir sowohl das Nordreich Israel wie auch das Südreich Juda im Blick behalten. Allerdings geht es nun bereits um die jeweils nächste Generation in den beiden Königshäusern. Im Südreich folgt auf König Joasch sein Sohn Amazia. Und im Nordreich folgt auf König Jehu sein Sohn Joahas. Im zweiten Buch der Könige, Kapitel 13, geht es um die weiteren Ereignisse im Nordreich Israel. Der ehemalige Hauptmann Jehu hatte dort die Macht an sich gerissen und sämtliche Nachkommen des berüchtigten Königspaares Ahab und Isebel getötet. Damit wurde Jehu zwar zum Vollstrecker eines göttlichen Gerichtsurteils, trotzdem dachte er überhaupt nicht daran, sein eigenes Leben unter Gottes Führung zu stellen. Sein Sohn Joahas, der ihm auf dem Thron folgt, verhält sich kaum anders, sondern wandelt nach den Sünden Jerobeams, verehrt also fremde Gottheiten. Sehr viel Interessantes gibt es über König Joahas nicht zu berichten, was aus meiner Sicht die Behauptung widerlegt, dass Menschen deshalb sündigen, um etwas Spannendes zu erleben. Ich persönlich bin der Meinung, dass es gerade umgekehrt ist. Erst dann, wenn ein Mensch Gott in sein Leben hereinlässt, wird es richtig interessant. In den ersten Versen von Kapitel 13 finden wir erneut eine Gegenüberstellung dessen, was im Südreich Juda und im Nordreich Israel vor sich geht. Es wird berichtet, im 23. Jahr des Joasch, des Sohnes Ahasjas, des Königs von Juda, wurde Joahas, der Sohn Jehus, König über Israel und regierte zu Samaria 17 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel, und wandelte nach den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte, und ließ nicht davon ab. Jerobeam war der erste König des Nordreiches gewesen. Er hatte nichts Besseres zu tun gehabt, als 2 goldene Kälber aufzustellen und dem Volk zu sagen, siehe, da ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Später wurde dieser Angriff auf die Heiligkeit Gottes noch übertroffen durch die Einführung des Baalskultes. Isebel, die Frau von König Ahab, importierte ihn sozusagen aus ihrem Heimatland Phönizien. Auf dieses Niveau will sich Joahas, der neue König des Nordreiches Israel, nicht herablassen. Aber dass er nach den Sünden Jerobeams wandelt, ist schon schlimm genug. In den folgenden Versen wird nun berichtet, wie die Aramäer, ein Volk im Gebiet des heutigen Syrien, das Nordreich Israel und damit auch dessen König abermals in Bedrängnis bringen. Gott lässt das zu, um der Götzenanbetung willen, derer sich die Israeliten schuldig machen. Und wieder einmal bewahrheitet sich die alte Redensart, Not lehrt beten. Ab Vers 3 wird berichtet, Und des Herrn Zorn entbrannte über Israel, und er gab sie in die Hände Hasaels, des Königs von Aram, und Ben-Hadads, des Sohnes Hasaels, die ganze Zeit. Aber Joahas flehte zum Herrn, und der Herr erhörte ihn, denn er sah den Jammer Israels an, wie der König von Aram es bedrängte. Und der Herr gab Israel einen Retter, der sie aus der Gewalt der Aramäer befreite, dass die Israeliten in ihren Häusern wohnen konnten wie zuvor. Vielleicht haben sie kurz gestutzt, als hier eben der Name Ben-Hadad wieder auftauchte. Denn dieser Ben-Hadad soll nun auf einmal ein Sohn Hasaels sein. Die Erklärung dafür: vermutlich ist Ben-Hadad gar kein Name im eigentlichen Sinn, sondern eher ein Titel, den verschiedene aramäische Könige getragen haben. Aber das nur nebenbei. Im Mittelpunkt der gerade vorgelesenen Verse steht die Tatsache, dass die Israeliten in Bedrängnis geraten und dass sich ihr König Joahas in seiner Not an Gott wendet. An den wahren Gott und nicht an irgendwelche Götzen. Und wie reagiert Gott darauf? Zeigt er ihm die kalte Schulter? Nein. Als ob Gott nur darauf gewartet hätte, dass sich Joahas an ihn wendet, hört er auf dessen Gebet und schickt jemanden, der dem Volk Israel aus der Klemme hilft. Die Güte und die Barmherzigkeit Gottes, die im Bibeltext zwischendurch immer wieder aufblitzt, sie zeigt, dass Gott seinem Volk eigentlich Gutes tun möchte. Aber die Hartherzigkeit der Menschen veranlasst ihn häufig, seine segnende Hand wieder zurückzuziehen. Der Herr gab Israel einen Retter, der sie aus der Gewalt der Aramäer befreite, hieß es eben in Vers 5. Weiter ab Vers 6. Doch ließen sie nicht ab von der Sünde des Hauses Jerobeams, der Israel sündigen machte, sondern wandelten darin. Auch blieb das Bild der Aschera zu Samaria stehen. Denn es waren vom Kriegsvolk des Joahas nicht mehr übrig geblieben als 50 Gespannpferde, 10 Wagen und 10.000 Mann Fußvolk. Denn der König von Aram hatte sie umgebracht und sie gemacht wie Staub beim Dreschen. Bei diesen beiden Versen ist es in der Bibelübersetzung nach Martin Luther nicht ganz einfach, Ursache und Wirkung auseinanderzuhalten. Gemeint ist Folgendes: obwohl sich Gott über sein Volk erbarmt und einen Retter geschickt hat, der die Aramäer tatsächlich abwehren kann, sündigen die Israeliten weiter, indem sie verschiedene Götzen anbeten. Daraufhin lässt Gott es zu, dass die Aramäer erneut die Oberhand gewinnen. König Joahas unterdessen erleidet große Verluste unter den Kriegsleuten und der Ausrüstung. Insgesamt 17 Jahre regiert Joahas das Nordreich Israel. Dann kommt es erneut zu einem Generationswechsel im Königshaus. In den Versen 8 und 9 ist zu lesen: was aber mehr von Joahas zu sagen ist und alles, was er getan hat und seine tapferen Taten, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. Und Joahas legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn zu Samaria. Und sein Sohn Joasch wurde König an seiner Stadt. Tja, und wir müssen nun mal wieder aufpassen, dass wir mit den Namen nicht durcheinander kommen. Denn Joasch, der neue König des Nordreiches, heißt genauso wie der vorherige König des Südreiches, der im Alter von nur 7 Jahren an die Macht gekommen war. Zwar hatten wir auch schon erfahren, dass er später durch seinen Sohn Amazia abgelöst wurde. Aber zu dem Zeitpunkt, als im Nordreich dieser neue König Joasch an die Regierung kommt, herrscht der andere Joasch noch über das Südreich. Und so lesen wir in den Versen 10 und 11: im 37. Jahr des Joasch, des Königs von Juda, wurde Joasch, der Sohn des Joahas, König über Israel, und regierte zu Samaria 16 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel, und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte, sondern wandelte darin. Das war's schon im Grunde, was uns hier über Joasch, den König des Nordreiches, erzählt wird. Wieder folgt der übliche Verweis auf die Chronik der Könige von Israel und dass Joasch sich zu seinen Vätern legte, also starb und begraben wurde. Als nächstes heißt es nun Abschied nehmen von einem alten Bekannten, nämlich von dem Propheten Elisa. ab Vers 14 wird geschildert, was sich kurz vor seinem Tod ereignet. Als aber Elisa an der Krankheit erkrankte, an der er sterben sollte, kam Joasch, der König von Israel, zu ihm hinab und weinte vor ihm und sprach: mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann. Du Wagen Israels und sein Gespann, genau so hatte Elisa seinen Vorgänger Elia bezeichnet, als plötzlich ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen erschien und Elia in den Himmel entrückt wurde. Trotzdem ist die Situation diesmal eine ganz andere, nicht nur rein äußerlich, sondern auch im Hinblick auf die Beziehung zwischen Prophet und König. Als Elia damals entrückt wurde, haben die Leute im königlichen Palast vermutlich eine Party gefeiert. So froh waren sie, dass dieser Überbringer von göttlichen Gerichtsbotschaften endlich weg war. Ganz anders bei Elisa, als er krank wird. Der König höchstpersönlich kommt bei ihm zu Besuch und bricht in Tränen aus. Offensichtlich hat er Elisa als einen Propheten kennengelernt, der dem Volk in verschiedenen Situationen Beistand geleistet hat. Und nun geschieht etwas sehr Überraschendes an Elisas Krankenbett. Ich lese weiter ab Vers 15. Elisa aber sprach zu ihm: nimm Bogen und Pfeile. Und als er den Bogen und die Pfeile nahm, sprach er zum König von Israel: spanne mit deiner Hand den Bogen. Und er spannte ihn mit seiner Hand. Und Elisa legte seine Hand auf des Königs Hand und sprach: tu das Fenster auf nach Osten. Und er tat's auf. Und Elisa sprach: schieß. Und er schoss. Elisa aber rief: ein Pfeil des Sieges vom Herrn, ein Pfeil des Sieges gegen Aram. Du wirst die Aramäer schlagen bei Afek, bis sie aufgerieben sind. Aha, sehr interessant, wird König Joasch heimlich bei sich denken, ohne Elisa wirklich Glauben zu schenken. Klar, er mag Elisa, und es tut ihm vom Herzen leid, nun Abschied von ihm nehmen zu müssen. Aber als einen Propheten Gottes hat er Elisa vermutlich nie so richtig akzeptiert. Denn mit dem Glauben an Gott hat Joasch grundsätzlich seine Schwierigkeiten. Und so erklärt sich, wie die Sache mit den Pfeilen weitergeht. Und Elisa sprach: nimm die Pfeile. Und als er sie nahm, sprach er zum König von Israel: schlag auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig auf ihn und sprach: hättest du fünf oder sechsmal geschlagen, so hättest du die Aramäer geschlagen, bis sie aufgerieben wären. Nun aber wirst du sie nur dreimal schlagen. Dass König Joasch den Anweisungen Elisas nur widerwillig folgt, zeigt, dass er Elisas Prophezeiung nicht so recht Glauben schenkt. Die Folge ist, dass die wunderbare Verheißung letztlich nur in abgeschwächter Form in Erfüllung geht. Ich persönlich sehe das als eine Mahnung an mich selbst, die Aufgaben, die Gott mir gibt, mit Zuversicht anzupacken und nicht auf die Unkenrufe anderer Leute zu hören. Das heißt natürlich nicht, dass ich meine Ohren vor berechtigter Kritik verschließe. Aber gewisse Leute stellen grundsätzlich alles in Frage, mäkeln herum und bleiben selbst stets untätig. Von ihnen will ich mich nicht abhalten lassen, wenn Gott mich mit einer bestimmten Aufgabe betraut. Weiter ab Vers 20. Als aber Elisa gestorben war und man ihn begraben hatte, fielen streifende Rotten der Moabiter ins Land Jahr um Jahr. Und es begab sich, dass man einen Mann zu Grabe trug. Als man aber einige Leute von ihnen sah, warf man den Mann in Elisas Grab. Und als er die Gebeine Elisas berührte, wurde er lebendig und trat auf seine Füße. Der Leichnam des Mannes wurde schnell in das Grab Elisas geworfen, weil das plötzliche Auftauchen der Moabiterbande für Panik sorgte. Dass der fragliche Mann daraufhin wieder lebendig wird, hat er natürlich allein Gott zu verdanken. Durch dieses Wunder macht Gott noch einmal deutlich, dass der Prophet Elisa tatsächlich in seinem Namen gehandelt hat. In den folgenden Versen geht es nun wieder um die Bedrohung des Nordreiches Israel durch die Aramäer. Einerseits lässt Gott diese Bedrohung zu, wegen der Gottlosigkeit, die fast überall herrscht. Andererseits hindert Gott die Aramäer daran, zu weit zu gehen. Ab Vers 22 wird berichtet, was sich während der Regierungszeit von König Joahas und während der Regierungszeit seines Sohnes Joasch ereignet hat. Hasael, der König von Aram, bedrängte Israel, solange Joahas lebte. Aber der Herr gab ihnen Gnade und erbarmte sich ihrer und wandte sich ihnen wieder zu um seines Bundes willen mit Abraham, Isaak und Jakob und wollte sie nicht verderben, verwarf sie auch nicht von seinem Angesicht bis auf diese Stunde. Und Hasael, der König von Aram, starb und sein König Ben-Hadad wurde König an seiner Stadt. Joasch aber gewann die Städte zurück aus der Hand Ben-Hadads, des Sohnes Hasaels, die er im Kampf seinem Vater Joahas genommen hatte. Dreimal schlug ihn Joasch und gewann so die Städte Israels zurück. Dreimal, wie es ihm der Prophet Elisa kurz vor seinem Tod vorausgesagt hatte. Soweit die letzten Verse von Kapitel 13. Wir lassen das Nordreich Israel nun für einen Moment hinter uns und wenden uns dem Südreich Juda zu. Dass dort nach König Joasch, der mit 7 Jahren den Thron bestiegen hat, sein Sohn Amazia das Sagen hat, wurde uns ja bereits, sozusagen im Voraus, mitgeteilt. Amazia ist im Sinne der Bibel ein guter König und regiert 29 Jahre. In den ersten Versen von Kapitel 14 wird über ihn berichtet, im 2. Jahr des Joasch, des Sohnes des Joahas, des Königs von Israel, wurde Amazia König, der Sohn des Joasch, des Königs von Juda. 25 Jahre alt war er, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Joadan aus Jerusalem, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Doch nicht wie sein Vater David, sondern wie sein Vater Joasch tat auch er. Denn die Höhen wurden nicht entfernt, sondern das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Also, Amazia, ein guter König, aber an das große Vorbild König David kommt er doch nicht ganz heran. Während seiner Regierungszeit kommt es übrigens wieder einmal zu militärischen Auseinandersetzungen mit dem Nordreich Israel. Man könnte auch von einem Bruderkrieg zwischen den beiden Königreichen sprechen. Über das tragische Ende von König Amazia ist ab Vers 19 zu lesen. Und sie machten eine Verschwörung gegen ihn in Jerusalem. Er aber floh nach Lachisch. Und sie sandten hin, ihm nach bis nach Lachisch und töteten ihn dort. Und sie brachten ihn auf Rossen, und er wurde begraben zu Jerusalem bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Und das ganze Volk von Juda nahm Asaria in seinem 16. Jahr und machte ihn zum König anstatt seines Vaters Amazia. Er baute Elat aus und brachte es wieder an Juda, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte. Soweit die Verse 19 bis 22. Und jetzt richten wir unseren Blick wieder auf das Nordreich Israel. Dort kommt ein König an die Macht, der denselben Namen trägt wie der erste König des Nordreiches, nämlich Jerobeam. Deshalb wird er manchmal auch Jerobeam der Zweite genannt. Aus Kapitel 14 lese ich nun die Verse 23 bis 25. Im 15. Jahr Amazias, des Sohnes des Joasch, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joasch, König über Israel und regierte zu Samaria 41 Jahre. Und er tat, was dem Herrn missfiel, und ließ nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte. Er stellte wieder her das Gebiet Israels von Hamat bis ans Salzmeer, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gathhefer war. Interessant finde ich, dass in diesen Versen auf eine Ankündigung des Propheten Jona Bezug genommen wird. Jawohl, Jona ist derjenige, der von einem großen Fisch zuerst verschluckt und dann nach 3 Tagen lebendig ausgespuckt wurde. Das ist doch nur eine fromme Legende, hört man manche Leute behaupten. Wer weiß, ob es diesen Jona überhaupt jemals gegeben hat. Nun, das 2. Buch der Könige, das ja allein vom Stil her äußerst seriös und nüchtern wirkt, lässt keinen Zweifel daran, dass es sich bei Jona um eine historische Persönlichkeit handelt. Zurück zu Jerobeam II. Als er stirbt, wird sein Sohn Secharja König des Nordreiches Israel. Und es sei schon mal verraten, wir nähern uns jetzt bereits dem Ende dieses Königreiches. Jawohl, dem Untergang. Aber zuvor, Sie haben es vielleicht schon geahnt, wenden wir uns wieder dem Südreich Juda zu. In den ersten Versen von Kapitel 15 ist zu lesen, im 27. Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asaja König, der Sohn Amazias, des Königs von Juda. 16 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jecholia aus Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Amazia. Nur, dass die Höhen nicht entfernt wurden, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Asaja taucht übrigens nur wenige Verse später, sowie im zweiten Buch der Chronik, unter dem Namen Usia auf. Im zweiten Buch der Chronik wird berichtet, dass ihm seine Macht irgendwann zu Kopfe steigt und dass er aus lauter Übermut in den Tempel eindringt, weil er gern mal selbst ein Räucheropfer darbringen möchte. Das ist jedoch nur den Priestern erlaubt. Als er auf ihre warnenden Worte nicht hören will, wird er von Gott bestraft und erkrankt an Aussatz. Also, Asaja, ein guter König, der tat, was dem Herrn gefiel, aber nicht immer. Über die Regierungszeit Asajas werden wir noch einiges mehr erfahren, wenn wir ihm im zweiten Buch der Chronik und im Buch Jesaja wieder begegnen. Und schon wechseln wir wieder die Blickrichtung und schauen nach, was im Nordreich Israel passiert. Dort regiert König Secharja. Er ist der Letzte aus der Jehu-Dynastie. Nach einer Regierungszeit von nur 6 Monaten wird er von Schallum erschlagen, der anschließend seine Nachfolge antritt. Der bringt es auf eine Regierungszeit von nur 1 Monat. Mehanem tötet ihn und regiert immerhin 10 Jahre über das Nordreich Israel. Während Menahems Herrschaft kommt eine neue Bedrohung auf die Israeliten zu. In Vers 19 wird berichtet, und es kam Pul, der König von Assyrien, ins Land, und Mehanem gab Pul 1000 Zentner Silber, damit er es mit ihm hielte und sein Königtum befestigte. Sie können sich sicher vorstellen, dass Mehanem diese Menge Silber nicht ganz freiwillig an Pul gezahlt hat. Als König Mehanem stirbt, übernimmt sein Sohn Pekachja die Amtsgeschäfte und bleibt 2 Jahre an der Macht, bis Pekach, sein Adjutant, eine Verschwörung gegen ihn anzettelt und König wird. Während der Regierungszeit von König Pekach erweisen sich die Assyrer einmal mehr als eine große Gefahr. Tiglat-Pileser, der König von Assyrien, verschleppt Israeliten aus dem Gebiet des Stammes Naphtali und bringt sie nach Assyrien. Und der nördliche und der ostjordanische Teil des Landes werden dem Assyrischen Reich eingegliedert. Kleine Zwischenbemerkung, bei den beiden genannten Assyrerkönigen Pul und Tiglat-Pileser könnte es sich unter Umständen um ein und dieselbe Person handeln. Pul, so wird vermutet, könnte seine Bezeichnung als König von Babel gewesen sein. Ganz sicher ist das jedoch nicht. Es könnte sich auch um 2 verschiedene Könige handeln, die nacheinander über Assyrien geherrscht haben. Zurück zu König Pekach, dem König des Nordreiches Israel. In unserem Bibeltext wird noch erwähnt, dass er von einem gewissen Hoschea erschlagen wird und dass dieser sich zum König über das Nordreich macht. Unterdessen kommt es auch im Südreich Juda zu einem Wechsel auf dem Königsthron. Asaja oder Usia wird nach einer Übergangszeit von seinem Sohn Jotham abgelöst. Eine Zeit lang haben beide gemeinsam regiert. Über Jotham heißt es ab Vers 33, er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 16 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jerusha, eine Tochter Zadoks, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater Usia getan hatte. Nur, dass die Höhen nicht entfernt wurden, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Er baute das obere Tor am Hause des Herrn. Im Unterschied zu der chaotischen Entwicklung im Nordreich erlebt das Südreich unter König Jotham also geradezu eine friedliche Zeit. Aber auf Dauer wird dies nicht so bleiben. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel geht es unter anderem um einen heidnischen Altar, der im Südreich Juda für Aufregung sorgt. Er soll nämlich auf Biegen und Brechen im Tempel zu Jerusalem aufgestellt werden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal und ein herzliches Gott befohlen.